Herr Nadel kam wie ein Dämonenkönig aus der Tiefe empor. Er gab einen langen, schrillen Schrei von sich und schloss dann beide Hände um Williams Hals. William kippte nach hinten, fiel auf den Schreibtisch und spürte stechenden Schmerz, als ich ihm etwas in den Arm bohrte. Doch dies war nicht der geeignete Zeitpunkt, um über Schmerz nachzudenken. Das Gesicht des Wesens war nur wenige Zentimeter von ihm entfernt. Weit aufgerissene Augen starrten durch William hindurch und sahen etwas Schreckliches, während sich die Hände noch fester um seinen Hals schlossen. Herr Nadel verdrehte die Augen. Sein Schrei verklang. Er wankte zur Seite und krümmte sich dabei zusammen. William hob den Kopf und sah, wie Zacharissa zurückwich. Sie trat den Mann in die... William begriff, dass er die Geschichte vervollständigen musste. Er stand auf und der Schmerz in seinem Arm wurde stärker. Er stellte erschrocken fest, dass sich der grässliche Dorn durch seinen Ärmel gebohrt hatte. Herr Nadel versuchte, sich aufzurichten, aber er war sich nicht sicher, ob er noch lebte. All der Rauch, die schreienden Leute, die Stimmen, die in seinen Ohren flüsterten, er musste tot sein. Zweifellos befand er sich in einer besonderen Art von Hölle, aber Nadel erinnerte sich triumphierend daran, dass er eine Rückfahrkarte hatte. Er holte die Kartoffel unter dem Hemd hervor und hielt sie hoch.
»Es wird alles gut, nicht wahr?«
William blickte in das rußgeschwärzte Gesicht und betrachtete die verschrumpelte Kartoffel. »Sie sieht nicht sehr komisch aus«, bemerkte er und zog an dem Dorn. Hinter Herrn Nadels Stirn verflüchtigte sich der letzte Rest von Rationalität. Er ließ die Kartoffel los und mit einer Bewegung, die alles mit Instinkt zu tun hatte, holte er einen langen Dolch unter der Jacke hervor. Die Gestalt vor ihm verblasste zu einem Schatten unter vielen. Er wollte sie nicht entkommen lassen und sprang. William löste den Dorn aus dem Ärmel, hob schützend die Hand vors Gesicht und der Angreifer sank langsam zu Boden. William sah in das verwirrte Gesicht, als das Licht in dessen Augen erlosch.
»Oh, du hast ihn mit dem Dorn erledigt!«
»Was ist hier passiert?«
Otto stand auf einem Schutthaufen, mit Verblüffung im Gesicht.
»Meine Güte, meine Güte! Ich bin nur kurz weggegangen, um Säure zu holen, und der Mob steckt dahinter, nicht wahr? Früher oder später kommt immer der Mob!«
»Nein, ich glaube, Sie hatten es auf uns alle abgesehen. Wie dem auch sei, ich bedauere sehr, dass ich ihm keine Fragen stellen konnte.« Jemand hustete. Offenbar kam das Geräusch aus der Jackentasche des Toten. William klopfte widerstrebend auf den schmierigen Anzug und holte einen schmalen, glänzenden Kasten hervor. Er öffnete ihn. Ein kleiner grüner Kobold sah aus seinem Schlitz.
»Hm?«
»Was? Ein Mörder mit einem persönlichen Disorganizer?« Der Kobold blinzelte.
»Möchtest du, dass ich antworte oder nicht? Hier Namen einfügen verlangt Stille.«
»Dein früherer Besitzer, braucht dich nicht mehr.«
»Bist du ein neuer Anwender?«
»Vielleicht.«
»Herzlichen Glückwunsch! Möchtest du, dass ich mein Gedächtnis lösche?«
Der Kobold holte eine Baumwollknospe hervor und machte Anstalten, sie in sein großes Ohr zu stecken.
»Gedächtnis löschen? Ja? Nein?«
»Du meinst dein Gedächtnis?«
»Ja. Gedächtnis löschen? Ja? Nein?«
»Nein. Und jetzt sag mir, an was du dich erinnerst.«
»Du musst den Erinnern-Knopf drücken.«
»Und was geschieht dann?«
»Ein Hammer schlägt mir auf den Kopf und ich sehe nach, welchen Knopf du gedrückt hast.«
»Warum erinnerst du dich nicht einfach?«
»Hör mal, die Regeln stammen nicht von mir. Drück den Knopf. Es steht im Handbuch.«
William drehte den Kasten vorsichtig auf die Seite. Die Tasche des Toten enthielt auch mehrere Samtbeutel, die er ebenfalls auf den Schreibtisch legte.
»Ist dir eigentlich klar, dass du eine Leiche ausraubst, William?«
»Gut. Eine Leiche kann sich wenigstens nicht dagegen wehren.« Er drehte einen Beutel um und Edelsteine rollten heraus. Ein halb erstickt klingendes Geräusch kam von Gutenhügel. William leerte die anderen Beutel.
»Wie viel ist das wohl wert?« »Oh, zigtausende von Dollar, vielleicht sogar hunderttausend oder noch viel mehr. Bestimmt hat er sie gestohlen.«
»Nein, von einem solchen Diebstahl hätten wir gehört.
Sieh mal nach, ob er eine Brieftasche hat.«
Ich überprüfe die Beine. In einem Bein zeigte sich eine halb verheilte Bisswunde.
Gibt es irgendeinen Hinweis in der Brieftasche? Hier ist ein Zettel mit einer Adresse. William, bisher hatte ich kaum Zeit, dir davon zu erzählen. Was steht auf dem Zettel? Nicht so Straße Nummer 50. Dort haben mich die beiden Männer erwischt. Sie hatten einen Schlüssel. Es ist das Haus deiner Familie, nicht wahr?
Was soll ich mit diesen Edelsteinen machen? Fragte Gutenhügel.
Ein Mann hielt sich im Keller auf, ein sehr betrunkener Mann, und er sah genauso aus wie Lord Vitinari.
Wir könnten ein wenig Bargeld gebrauchen, wenn ich darauf hinweisen darf.
Die junge Frau und der Zwerg bemerkten, dass William gar nicht mehr zuhörte. Langsam zog er den Disorganizer zu sich heran und drückte den Erinnern-Knopf. Ein leises »Autsch« erklang.
»Njip, njap, mop, njip, njei, willm, willm, wie«.
»Was ist das für ein Geräusch?«
Auf diese Weise erinnern sich Kobolde. Er kehrt gewissermaßen zu einem früheren Zeitpunkt in seinem Leben zurück.
»Will, will, will, njap, njak, tist, tist!«
»Scheint alles in Ordnung zu sein.«
»Das ist Bruder Nagel!«
»Sag was, Herr Tulpe.«
»Was soll ich denn sagen? Es ist nie natürlich, in einen verdammten Kasten zu sprechen.«
»Dieser Kasten, Herr Tulpe, ist unser Schlüssel für eine bessere Zukunft.«
»Ich dachte, wir holen uns das verdammte Geld.«
»Ja, und dies hier hilft uns dabei, es zu behalten.«
»Ein bisschen weiter nach vorn.«
»Will, will, will, will.«
»Ich kann eurem Honorar weitere $5,000 in Edelsteinen hinzufügen.«
»Njip!«
»Das ist schräg.«
»Ich möchte wissen, von wem diese Anweisungen stammen.«
»Njip!«
»Meine Klienten haben tiefe Taschen.«
William drückte den Pauseknopf.
Schräg hat ihm das Geld gegeben. Einer der Männer, die hinter dem Angriff auf Vitinari stecken. Und sie hatten einen Schlüssel für unser Haus.
Ist alles in Ordnung mit dir, William?
Herr Gutenhügel, William kehrte Ihnen noch immer den Rücken zu. Kannst du mir eine neue Presse besorgen?
Ich habe nur gesagt, wie viel sie kostet. Und zwar vielleicht eine Handvoll Rubine.
Gutenhügel öffnete die Hand.
»Sind es unsere Edelsteine?«
»Ja.«
»Nun, morgen früh könnte ich ein Dutzend Pressen kaufen.«
»Ich möchte in einer halben Stunde in Druck gehen.«
»Otto, ich brauche Bilder von Bruder Nadels Bein. Und ich benötige Zitate von allen Beteiligten, auch vom stinkenden alten Ron. Und ein Bild von Wuffel, Otto. Und ich brauche eine Druckerpresse.«
»Wo sollen wir um diese Zeit in der Nacht eine Presse auftreten?«
Der Boden erzitterte. Schutt geriet in Bewegung. Alle Blicke glitten zu den erleuchteten Fenstern des Kuriers.
Einer der Aufseher des Kuriers klopfte höflich an Herrn Schmeichlers Tür. »Ja, Kausig, ist Schnapper zurückgekehrt?«
»Nein, Herr, aber ein Fräulein Kratzgut möchte dich sprechen.«
»Tatsächlich?«
»Ja, Herr, und der junge Devort begleitet sie. Vermutlich sind sie hier, um klein beizugeben.«
Schmeichler hatte mit großer Genugtuung das Feuer von seinem Fenster aus beobachtet. »Schick sie zu mir.«
Er stand auf, als sie hereingeschlichen kamen.
»Oh, Zacharissa, bitte nimm Platz. Leider habe ich keinen Stuhl für deinen Freund.«
Er nickte William zu.
»Bitte erlaube mir, mein Bedauern über den Brand zum Ausdruck zu bringen.«
»Weißt du, Ronny, deshalb sind wir zu dir gekommen.«
»Tatsächlich. Kann ich dir irgendwie helfen?«
»Nun, ich habe gehofft, ich meine, würdest du es uns gestatten, heute Nacht eine deiner Pressen zu benutzen?«
»Was? Bist du übergeschnappt?«
»Ja, mit einer solchen Antwort habe ich gerechnet.«
Ein wenig besänftigt beugte sich Schmeichler wieder vor. »Ich erinnere mich daran, dass wir als Kinder zusammen gespielt haben.
Ich glaube nicht, dass man das wirklich Spielen nennen kann,«
erwiderte Zacharissa und kramte in ihrer Handtasche.
»Du bist immer hinter mir hergelaufen und ich habe dir eine Holzkuh auf den Kopf geschlagen. Ah, hier ist das Ding.«
Sie stand auf und richtete die Pistolenarmbrust des verstorbenen Herrn Nadel auf den Herausgeber.
»Entweder lässt du uns eine deiner verdammten Pressen benutzen, oder ich schieße dir den verdammten Kopf von den verdammten Schultern.«
»Du wagst es nicht, den Abzug zu ziehen.«
»Wir müssen uns eine deiner Pressen ausleihen, nur für eine Stunde, Herr Schmeichler.
Was habt ihr vor? Nun, zuerst fesseln wir dich.«
»Nein, ich rufe die Aufseher.« »Ich glaube, sie sind derzeit beschäftigt.«
Schmeichler lauschte. Unten war es ungewöhnlich still.
Die Drucker des Kuriers bildeten einen Kreis um Gutenhügel. »Na schön, Jungs, die Sache sieht so aus. Jedermann, der heute Nacht früh nach Hause geht, weil er an Kopfschmerzen leidet, bekommt $100, kapiert?«
»Und was passiert, wenn wir nicht gehen?«
»Nun«, erklang eine Stimme am Ohr des Vorarbeiters, »dann bekommt ihr die Kopfschmerzen.«
William holte einen Samtbeutel hervor und entleerte ihn auf dem Tintenlöscher des Schreibtisches. Schmeichler starrte kulleräugig auf die Edelsteine.